So, guten Morgen. Schön, euch zu sehen hier im neuen Jahr. Am letzten Tag des vergangenen Jahres, am 31.12., habe ich innerhalb von einer Viertelstunde zwei WhatsApp bekommen. Einmal von der Miriam und einmal von der Carina, jeweils vollkommen berechtigt. Lieber Andi, was gleichlautend fast, was ist denn das Predigtthema? Oh nö, da kam ich so ein bisschen ins Schwitzen. Ich musste natürlich dann liefern. Die beiden wollen sich vorbereiten, was sehr gut und legitim ist. Meistens bereite ich mich auf eine Predigt so vor, dass ich zwei, drei Wochen vorher mal so die Inhalte zusammentrage, Ideen und so vieles fliegt dann auch wieder weg und das Thema dann erst gegen Ende dann irgendwie versuche, ein bisschen zu spitzen, so von der Formulierung her. Aber jetzt musste ich einfach ein Thema schnell liefern und ich war einfach noch so ein bisschen im Urlaubsmodus, ich gebe es zu. Und dann hatte ich so schnell den Gedanken, Heidenangst, das Wort hatte ich irgendwie so im Kopf, war mir vorbeigeflogen, Heidenangst. Und dann dachte ich, na, das wäre das irgendwie was, Heidenangst. Aber das reicht ja nicht aus, das ist ja kann nur ein Startpunkt sein, Heidenangst. Und dann habe ich einfach schnell gesagt, das Thema heißt Christus Hoffnung oder Heidenangst. Und dann musste ich jetzt im Nachhinein die Inhalte dazu erarbeiten, damit die beiden zufrieden sind und sich ihre Lieder und so weiter. Sehr gut. Heidenangst, wo kommt das Wort eigentlich her? Ne? Letztendlich weiß man es nicht. Wer lange googelt, findet ja trotzdem nicht unbedingt die Wahrheit. Vielleicht war es die Angst der Heiden vor den Christen. Vielleicht war es die Angst der Christen vor den Heiden. Ja? Vielleicht auch die Angst der Heiden vor der ewigen Verdammnis. Was weiß ich, es gibt was die Angst, Heidenangst, wo es letztendlich herkommt. Man weiß es nicht, ist auch nicht so wichtig. Und das Wort hat sich ja dann auch mit seinem Präfix verselbstständigt. Heidengeld, Heidenarbeit, ihr kennt es, Heidenspaß, versteht ihr? Also es ist nicht so, hat so nicht so eine große Bedeutung letztendlich. Aber ich bin trotzdem dabei geblieben und habe dann überlegt, vielleicht gibt es ja auch eine Christenangst. Ne? Das mag ja auch sein, vielleicht gerade in dieser Zeit eine Christenangst. Angst beginnt ja letztendlich immer mit Sorge und Furcht. Ne? Wenn wir uns Gedanken machen, das kam auch vorhin bei dir schon sehr gut durch, wir machen uns Sorgen, wir machen uns Gedanken und aus so etwas, das kann sich verselbstständigen, kann groß werden und dann wird Angst draus. Ne? Und auch Christen können Angst haben und sich fürchten. Es ist ja auch nicht von der Hand zu weisen und es einfach nur irgendwie zu ignorieren, reicht letztendlich nicht aus. Wir müssen uns auch diesen Themen stellen und wenn wir dann durchbrechen zur Hoffnung, dann umso besser. Und ich möchte euch einen Bibelvers gleich mal zeigen, was um die Furcht und die Angst als Vorläufer zur Christenangst vielleicht, wir brauchen uns nicht zu fürchten. Die Bibel sagt, die Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Hier geht es natürlich, müssen wir ganz klar sagen, um Gottes vollkommene Liebe zu uns. Und die Furcht, die hier gemeint ist, ist auch nicht jetzt die Furcht vor heute und morgen, sondern die Furcht vielleicht vor der ewigen Verdammnis, ne? Heidenangst sozusagen. Ne? Und wir brauchen sie nicht mehr haben, das möchte ich euch heute nochmal gleich mitgeben. Wir brauchen keine Angst vor der Ewigkeit haben, im Gegenteil. Wir hoffen, wir freuen uns auf die Ewigkeit. Und bei manchen, man nennt es so Heilsgewissheit, kann es auch mal so ein bisschen wackeln. Bin ich denn gut genug? Ist alles recht? Wird es dem lieben Gott gefallen? Ich darf euch einfach sagen, in seiner vollkommenen Liebe ist keine Furcht. Wer sich fürchtet, ist nicht vollkommen in der Liebe. Das muss man so, habt ja nicht ich formuliert. Ne? Ihr braucht euch nicht zu fürchten vor Gott. Ja? Ehrfurcht ist was anderes. Wir fürchten uns nicht vor Gott, weil seine vollkommene Liebe treibt jede Furcht aus. Nimm es mal mit, schon mal zur ersten Gedanken. Gottes vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Und auch die Angst. Klar, Jesus sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, habt ihr Angst. Lasst uns das nicht wegleugnen. Es gibt auch manches, was Angst machen kann. Aber seid guten Mutes, sagt Jesus. Und es gilt heute immer noch bis in alle Ewigkeit. Ich habe die Welt, die euch manchmal ängstigt. Ich habe sie überwunden. Auch das mitnehmen. Angst, Jesus sagt, ihr habt Angst, Bedrängnis, klar, natürlich. Lass uns nicht so tun, als gäbe es nicht Anlässe. Aber ich habe die Welt überwunden. Wie können wir denn all diese Dinge letztendlich dann auch überwinden? Und ich dachte so, es gibt so diesen super Vers, der gerne auch bei Hochzeiten genommen wird. 1. Korinther 13, Vers 13, da schreibt oder sagt Jesus, viele Dinge werden vergehen, die Erkenntnis, die Weisheit und Weissagung und all diese ganzen Dinge. Die Liebe bleibt letztendlich und diese drei Koordinaten, nenne ich sie mal, die bleiben. Nun aber bleiben Glaube, Liebe und Hoffnung. Wenn wir uns innerhalb dieser drei Koordinaten bewegen, vielleicht müssen wir uns manchmal der Koordinate mehr annähern, manchmal einer anderen, am besten gleichmäßig, dann überwinden wir auch unsere Lebensangst. Glaube, Liebe, Hoffnung. Und ich möchte mich, weil ich ja sagte, Christus Hoffnung heute Morgen, möchte ich mich dem Thema Hoffnung eher widmen. Bleiben aber mal so mit dem Gedanken dabei, dass wir das Dreifache hier haben als Koordinaten. Ich habe in der Weihnachtszeit mal so eine mehrstündige Dokumentation, kleiner Exkurs über den Zweiten Weltkrieg angeschaut. Es ging los mit der Hitlerjugend, wie viele junge Leute verführt wurden. Gab es tolle Lagerabenteuer. Klingt so ein bisschen wie Pfadfinder alles. Ne? Und es war so raffiniert, die Indoktrination, wie sie vorbereitet wurden. Ich sag mal letztendlich dann als Kanonenfutter Ende des letzten Krieges dann. Hat mich sehr bewegt. Und dann ging das Ganze weiter, wie endete der Krieg? Ich will euch nicht traurig machen, aber wir müssen auch mal dran denken. 50 Millionen Tote, wahrscheinlich nur im europäischen Bereich. 6 Millionen Juden sind umgekommen in den Konzentrationslagern. Auch 6 Millionen Deutsche sind umgekommen, davon 4 Millionen Männer, junge Männer meistens. Das werden Sie für die Dimension uns mal klar machen. Wusste ich auch nicht, nach dem Krieg waren 40 Millionen Menschen in Europa auf der Flucht. Displaced persons, sagten die Amerikaner, die Alliierten, die einfach nicht wussten, wohin. Von Osten, Polen, nach, also alles war in Bewegung. 40 Millionen Menschen, displaced persons. Zerbombte Städte in ganz Europa. Warum sage ich das? Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht oder mehrere Bilder, wie die Städte in Deutschland aussahen, wie sie in Warschau, in ganz Europa aussahen. Und dann hat mich bewegt, wir kennen diese Städte, weil wir uns in denen zum Teil bewegen, Stuttgart, Pforzheim, da flanieren wir, sind wir auf den Cafés und so weiter. Moment nicht, vielleicht. Ich habe gestaunt über die Menschen, die das alles wieder aufgebaut haben. Was haben diese Menschen geleistet? Was haben die für eine Kraft nach diesem Krieg, es gab Millionen von Halbwaisen, ja? Sogenannte Wolfskinder, das waren die Vollwaisen, die durch Deutschland geirrt sind, die keine Eltern hatten. Was haben die Menschen wieder aufgebaut? Und letztendlich, und das wegen dieser kleinen Exkurs, wobei ein bisschen Bildungsanteil dafür eine Predigt auch haben, neben dem Geistlichen, Hoffnung ist das, was uns am Leben hält. Und ich glaube auch, Hoffnung war das, was die Menschen auch ihnen wieder Kraft gegeben hat. Es wird wieder besser werden. Wir wollen leben. Hoffnung gibt Kraft. Hoffnung gibt Kraft. Und das ist sehr, sehr wichtig. Nicht nur für uns Christen. Jeder Mensch braucht Hoffnung. Wenn du einem Menschen die Würde und die Hoffnung nimmst, wird er nicht leben können. Ja. Auch im KZ, die haben, sofern sie nicht sowieso ermordet wurden, aber die haben überlebt, auch in Kriegsgefangenenlagern, die Hoffnung an, ich werde wieder nach Hause kommen. Ich werde frei werden. Die Hoffnung ist ein Lebenselixier. Der Mensch ist erstaunlich stark, das muss man schon auch sagen. Wir geben die Hoffnung nicht auf. Und ein bekannter Psychologe, Viktor Frankl heißt der, auch ein Jude aus Österreich, der war auch im KZ und der hat dann auch gesagt, nur wenn jemand eine Vision von der Zukunft hat, dann wird er überleben, auch in der Not, Viktor Frankl. Er hat das KZ überlebt, auch mit diesem Ziel, mit der Hoffnung, ich werde wieder rauskommen. Wer einem Menschen die Hoffnung nimmt, der zerstört ihn. Ohne Würde und Hoffnung ist der Mensch entehrt und verloren. Wo kommt denn das Wort Hoffnung her? Es kommt aus dem Mittelniederdeutschen und heißt eigentlich im Original hüpfen. Gespannt hüpfen, freudig hüpfen. Und es steckt ja letztendlich hüpfen, im Englischen immer noch wahrnehmbar drin. Hope ist ja das englische Wort für Hoffnung. Ne? Hüpfen, Hope, also steckt alles zusammen. Hoffnung ist, ich erwarte etwas. Ich habe mich an der Definition gewagt. Hoffnung ist eine feste Erwartung. Das machen wir jetzt mal aus. Hoffnung ist eine feste Erwartung, dass etwas nicht Sichtbares Wirklichkeit wirkt. Verstanden? Hoffnung ist eine feste Erwartung, dass etwas nicht Sichtbares Wirklichkeit wird. Und Hoffnung ist auch über den Horizont hinaussehen. Lindenberg, uralte Nummer, hinterm Horizont geht's weiter. Das ist eigentlich sehr, sehr gut. Das ist eigentlich klasse. Das ist Hoffnung. Hinterm Horizont geht's weiter. Hoffnung ist über das jetzt Sichtbare, über den Horizont hinaussehen. Das ist Hoffnung. Wir haben als Christen eine lebendige Hoffnung. Diese Menschen, die nach dem Krieg, da wurden sicher viele Gebete gesprochen. Herr, wenn du mir hilfst und mich da überlebe und rauskomme, dann wie auch immer. Ob die Versprechungen eingehalten wurden, weiß ich nicht. Diese Menschen waren sehr, sehr stark. Sie hatten Hoffnung. Aber wir sind auch stark. Ich glaube an uns, an die Kraft des Menschen in gewisser Weise. Aber wir haben noch eine Christushoffnung. Das ist nochmal eine ganz andere Zulage, nochmal eine ganz andere Nummer. Wir glauben an die Auferstehung. Die Hoffnung stirbt bei uns nie. Sie stirbt nicht zuletzt, sondern sie stirbt nie, weil Christus auferstanden ist von den Toten. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns wiedergeboren und uns durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten eine lebendige Hoffnung gegeben. Unsere Hoffnung lebt immer. Sie stirbt nicht zuletzt und nix, sondern sie lebt eine lebendige Hoffnung, weil Christus auferstanden ist. Weil wir wiedergeboren sind, weil wir Erben sind, weil wir glauben, so geht es in diesem Petrustext weiter, können wir jubeln, auch in der Bewährung, auch in der Anstrengung können wir jubeln, weil wir eine lebendige Hoffnung haben. Und liebe Geschwister, schön, dass du eine Hoffnung hast. Soweit habe ich es schon mal ein bisschen herausgearbeitet. Aber als Christen sind wir Menschen der Hoffnung und wir haben Hoffnung und wir geben Hoffnung weiter. Das ist der entscheidende, wichtige Punkt. Ja. Weil Hoffnung kann nur in jedem Menschen selbst entstehen. Letztendlich. Ne? Ich kann Hoffnung in einem Funken weitergeben, der dann hoffentlich in einem anderen einen Hoffnungsfunken entzündet und das zu einem Feuer wird. Ja. Und wir Christen, und da bitte ich uns drum, auch in dieser Zeit, wir sind keine Miesepeter, wir sind keine Hoffnungsnehmer, keine Entmutiger, wir sind Ermutiger, wir geben Hoffnungsfunken, Hoffnungslichter weiter. Christen hoffen fröhlich. Ja, wir hoffen fröhlich. Ja. Ich werde es immer wieder mal in Predigten sagen, das ist mir ein großes Anliegen auch für mein Leben. Ich hoffe und will ein fröhlicher Christ bleiben. Ich will nicht skurril werden im Alter oder irgendwie eng oder vernagelt. Ich will ein weites Herz bekommen. Je älter, je weiter. Je älter, je fröhlicher. Je älter, je lockerer. Locker im Herrn. Locker im Herrn. Das will ich sein. Wir Christen, Schluss mit der Miesepeterei, mit der Weltuntergangsstimmung. Ja. Eine nüchterne Endzeitsicht hat nichts zu tun mit einer Weltuntergangsstimmung. Das ist was anderes. Ja. Wir Christen verströmen Hoffnungsfreude. Wir jubeln trotz mancher Erschwernisse. Der Esra sagte zu einem hoffnungslosen Volk Israel damals, seid nicht bekümmert. Seid nicht bekümmert. Sie hatten viel Grund zum Kummer. Sie waren sehr desillusioniert. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ihr kennt natürlich den Vers, aber ihr habt ihn noch nicht verfespert. Ich auch nicht, ja? Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Römer 12. Seid fröhlich in Hoffnung. Da haben wir es wieder, die Hoffnung. Fröhlich in der Hoffnung. Geduldig in schweren Zeiten. Beharrlich im Gebet. Das ist die Formel. Neben den Koordinaten Glaube, Liebe, Hoffnung. Seid fröhlich in der Hoffnung. Hey, entspannt, fröhlich, geduldig in schweren Zeiten. Fühlt es sich im Augenblick schwer ein? Vergleichsweise, ich habe es vorhin ein bisschen erzählt, nach dem Krieg, im Krieg. Wir sind ein bisschen verwöhnt, oder? Aber es fühlt sich im Moment schwer an. Lassen wir es mal so stehen. Ja. Okay. Beharrlich im Gebet. Christen sind nicht nur fröhlich in der Hoffnung, sie geben diese Hoffnung auch fröhlich weiter. Ich habe es schon anklingen lassen. Denn bei Gott gibt es eben keine hoffnungslosen Fälle. Und deswegen geben wir auch Hoffnung weiter. Bei dir ist Hoffnung, du bist kein hoffnungsloser Fall. Und Menschen, die du kennst, die dir auf dem Herzen liegen, sind auch keine hoffnungslosen Fälle, weil bei Gott es immer Hoffnung gibt. Hoffnung ist wie ein Funke, den du weitergeben kannst. Was gibst du weiter? Ich wiederhole mich manchmal gern ein bisschen, um es nachzuschärfen. Weltuntergangsstimmung oder eine lebendige Hoffnung? Christus Hoffnung ist nicht das Pfeifen im dunklen Wald oder aus dem letzten Loch oder wie auch immer. Christus Hoffnung gibt Menschen neue Kraft für ihr Leben. Die Welt braucht Hoffnung. Und zwar Hoffnung für eine Welt, für ein Leben im Diesseits und auch Hoffnung für ein Leben im Jenseits. Beides. Auch Hoffnung gestaltet immer auch dieses Leben. Frage an dich: Siehst du eine Möglichkeit, bei irgendjemand etwas einzubringen, damit dort ein Licht der Hoffnung aufgeht? Kennst du einen hoffnungslosen Menschen, vielleicht einen hoffnungslosen Fall, manche so meinen? Siehst du eine Möglichkeit, ganz konkret auch heute mitzunehmen, einem Menschen, der ohne Hoffnung ist, der ein hoffnungsloser Fall vielleicht ist, dort einen Hoffnungsfunken zu platzieren? Von deiner Hoffnung, von deiner lebendigen Hoffnung, dort etwas weiterzugeben. Überleg mal, ob du das heute beschließen kannst in deinem Herzen. Ich werde es tun, ich werde Hoffnung weitergeben. Denk an das Bild von den zerstörten Kriegsfassaden. Manchmal steht bei manchen nur noch eine Fassade und da ist nicht mehr viel. Aber man kann es wieder aufbauen. Es kann etwas gelingen. Hoffnung ist auch immer Tätigkeit. Es kann etwas Neues entstehen mit Hoffnung und auch mit Fleiß. Ohne Arbeit geht es nicht. Und wenn Christen beten für diese Welt, für Menschen, für Regierungen, für Abläufe, dann ist das auch ein Zeichen der Hoffnung. Denn die Definition von Hoffnung, die ich vorhin sagte, die passt genauso aufs Gebet. Ich habe gesagt, Hoffnung ist eine feste Erwartung, dass etwas Nicht-Sichtbares Wirklichkeit wird. Jetzt nehme ich das Gebet mit hinein. Gebet ist eine feste Erwartung, dass etwas Nicht-Sichtbares Wirklichkeit wird. Und deshalb beten wir. Wir Christen haben diese Welt nicht aufgegeben. Uns sind die Menschen nicht egal. Wir haben Hoffnung für diese Welt. Und Gott hat diese Welt auch nicht aufgegeben. Er handelt darin, er ändert und bewegt. Sein roter Faden geht durch die Weltgeschichte. Auch wenn er manches laufen lässt, weil die Menschen Gott nicht haben wollen, lässt er viele Dinge laufen. Aber sein roter Faden geht durch die Weltgeschichte. Seine Heilsgeschichte kommt zum Ziel. Und dein persönlicher Lebensfaden, ich habe es in der Weihnachtspredigt schon gesagt, ist auch da mit hineingewoben. Kannst du ganz gewiss und ganz getrost sein. Ich lade euch ein, übrigens zum Samstag, Fasten- und Gebetstag, wollen wir zusammen sein, auch für die Welt beten, für die Menschen, für die Regierung und so weiter. Ich habe gesagt, wir geben gerne Hoffnung weiter, aber Christen sind auch nicht untätig darin. Wir hoffen nicht untätig. Wie ein Bauer auf Hoffnung sät, dass die Saat aufgeht, so geben wir auch Hoffnung weiter, dass es aufgehen wird. Beispiel, wer Straßenkinder aufnimmt, hilft ihnen in ihrer augenblicklichen Lage, aber ich bin überzeugt, er gibt ihnen auch Lebenshoffnung, dass darüber hinaus, über den Tageshunger hinaus, auch etwas mit ihnen geschehen kann. Unser Land braucht hoffnungsvolle Hoffnungsträger, Hoffnungsgeber. Keine Hoffnungswegnehmer, keine Hoffnungsauslöscher, Bedenkenträger. Es ist viel leichter, eine Hoffnungspflanze zu ersticken, als sie aufkeimen und pflanzen und zu pflegen, dass sie groß wird. Denn wer hofft, der will leben. Wer hofft, will, dass es besser wird. Hoffnung steckt an. Deine Hoffnung könnte anstecken. Andere ermutigen, sie mitnehmen. Sie bleibt die Hoffnung eine der großen christlichen Tugenden. Glaube, Liebe, Hoffnung. Ich hämmer's dir heute Morgen ein. Sorry. Gib Hoffnung weiter. Lass nicht nach, sei fröhlich in deiner Hoffnung und gib diese Hoffnung an andere weiter, die hoffnungslos sind. Vielleicht ein ganz kleiner Exkurs. Hoffnung geben, ja. Hoffnung erfüllen, nein. Oder nicht unbedingt, dass wir uns nicht missverstehen. Ich will jetzt einen kleinen Punkt einschieben an der Stelle. Es gibt auch Leute, die zu dir sagen, ich hatte so gehofft, dass du dies und jenes. Ne? Ich habe all meine Hoffnungen auf dich gesetzt, so in der Art. Mir ist es wichtig, diesen kleinen Unterschied herauszuarbeiten. Ne? Wir erfüllen keine Hoffnungen letztendlich. Ne? Das muss in dem Menschen selber aufkeimen, damit er seine Ziele und seine Kraft findet. Aber wenn jemand sagt, ich habe gehofft, dass du oder ich habe all meine Hoffnungen auf dich gesetzt, das macht mich fertig, das kann ich nicht leisten, das werde ich auch nicht leisten. Weil im Grunde kann man für das Wort Hoffnung an der Stelle Erwartung einsetzen. Und das muss ich nicht liefern. Ja? Wir sind Hoffnungsgeber, aber keine Hoffnungserfüller. Ich hoffe, ich bin nicht zu kompliziert, aber ihr versteht den Unterschied, dass wir uns hier nicht unter einen Druck, unter ein Joch kommen. Manchmal sind Hoffnungen, wie gesagt, eher Erwartungen. Ich habe als Verleger beruflich schon viele Hoffnungen enttäuschen müssen, gell? Ganz klar. Wenn mir ihre Leute ihre Manuskripte zuschicken oder auch wir was rausgebracht haben und da waren große Hoffnungen. Ja. Auch wenn es sogar, wenn es publiziert wurde, 90% haben wir nicht publiziert, aber ich muss viele Hoffnungen, musste ich enttäuschen einfach. Ne? Ja. Auch als Pastor werden wir viele Hoffnungen letztendlich enttäuschen auch. Ne? Manchmal schuldhaft auch, ganz klar, natürlich, kann auch mal passieren, aber letztendlich sind wir nicht dazu da, auch jeder Christen, Bruder und Schwester, um die Hoffnung anderer Menschen zu erfüllen. Ich hoffe, ihr versteht mich richtig und nicht falsch. Ich will euch erleichtern an der Stelle. Gott kann viel machen aus der Hoffnung, die ich weitergebe. Kürzlich was Nettes zugeschickt bekommen, habe es ein bisschen abgewandelt. Ein Stock in meiner Hand, damit kann ich einen Hund verscheuchen. Ein Stock in Moses Hand, er konnte das Meer zerteilen und auf den Felsen schlagen, da kam Wasser heraus. Was war der Unterschied? Es kommt darauf an, was Gott daraus macht. Ja? Unsere Mittel sind manchmal klein, unsere Werkzeuge. Es kommt darauf an, was Gott daraus macht. Und er tut's. Eine Schleuder in meiner Hand, hier so eine Steinschleuder, ist in meiner Hand ein Kinderspielzeug, ich treffe nichts. Ja? David konnte damit einen Riesen besiegen. Was war der Unterschied? Natürlich hatte er seine Skills, aber es kommt darauf an, was Gott daraus macht. Zwei Brote, fünf Brote, zwei Fische in meiner Hand, gibt bestenfalls ein Fischbrötchen. Jesus konnte Tausende damit satt machen. Was ist der Unterschied? Es kommt darauf an, was Gott daraus macht. Ja, unsere Beiträge sind gering. Etwas Hoffnung in meiner Hand reicht vielleicht gerade für mich. Ich kann sie weitergeben an jemanden, habe darüber gesprochen, wie aus Gottes Hand. Hoffnung aus Gottes Hand, es kommt darauf an, was Gott daraus macht. Und er wird was daraus machen. Wenn du dein kleines Werkzeug weitergibst, deine kleine Hoffnung, deinen Funken, er wird was daraus machen. Entspann dich dann an der Stelle. Aber das Weitergeben, der Stock, die Schleuder, was auch immer, der Fisch, das Brot, gib's weiter. Hast du Hoffnung? Glaubensvolle Hoffnung, die du weitergeben kannst. Christus Hoffnung ist mehr als hoffentlich geht alles gut. Da liegt ja schon der Zweifel drin, hoffentlich geht alles gut. Ich weiß, es wird mit meiner Christus Hoffnung werden viele Dinge wahr werden. Du steckst in einer verfahrenen Beziehung vielleicht. Da ist Hoffnung, dass das nicht das Ende der Fahnenstange ist. Schuld bedrückt dich, dein Gewissen plagt sich. Es gibt die Hoffnung und die Gewissheit der Vergebung. Krankheit, Schmerz in deinem Leben. Es gibt die Hoffnung, die lebendige Hoffnung auf Heilung. Es gibt die lebendige Hoffnung, dass Gott auch dir Kraft geben wird, manches durchzustehen. Du fühlst dich von Gott verlassen, von der ganzen Welt, bist enttäuscht von Menschen. Da ist die lebendige Hoffnung, dass Gott dich liebt. Du bist bei ihm erste Wahl. Ich habe heute Morgen noch jemanden WhatsApp geschrieben, der heute zur Wahl steht. Ich habe ihm geschrieben, egal wie die Wahl heute ausgeht, bei Gott bist du die erste Wahl. Vielleicht stehst du mit dem Rücken beruflich, finanziell zur Wand. Ich habe es auch schon erlebt in meinem Unternehmen. Die Hoffnung auf Gottes Hilfe ist lebendig und sie hat mich noch nie enttäuscht. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich habe lebendige Hoffnung. Vielleicht geht die ganze Welt unter. Das Wort der Hoffnung steht, dass Gott die Welt neu schaffen wird. Wenn wir uns von lieben Menschen verabschieden müssen, wie auch immer. Die Hoffnung lässt uns weitergehen, als unsere Füße tragen und als wir bis zum Horizont sehen können. Kennst du Hoffnungsgeschichten, komme zum Ende, aus deinem Leben, aus dem Leben anderer Menschen? Ich sehe euch, Julian dahin und Claudia, und viele andere haben sich auch beteiligt an ähnlichen Aktionen. Ich will nur etwas mal gerade rausnehmen. Wenn Hilfstransport ankommt, ich kann mir vorstellen, das ist ein Hoffnungsfunke, ein Zeichen der Liebe, ein Zeichen der Hoffnung. Wir haben euch nicht vergessen. Straßenkind, ich habe es vorhin schon gesagt, wenn es aufgenommen wird, natürlich wird es an dem Tag satt, aber es ist auch eine Hoffnung, mein Leben hat einen Wert und vielleicht lässt sich was aufbauen, eine Ausbildung, eine Vision, Familie, vielleicht eines Tages. Meine Frau, Tochter und ich, wir waren vor ein paar Jahren in Ruanda, Völkermord, schreckliche Sache, 1 Million Menschen in 3 Monaten massakriert und wir haben Witwen besucht und so weiter. Wir haben uns nicht viel dabei gedacht letztendlich, ne? Wir können die Sprache nicht und so. Und auf einmal kam so immer wieder raus, die Frauen, speziell bei meiner Frau, die war die Mama Melissa, da wird dann die Tochter, ist praktisch das Attribut für die Frau, ja, Mama Melissa war das dann immer meine Frau. Und sie haben immer wieder gesagt, es ist so eine Ermutigung, dass ihr gekommen seid. Wir haben eigentlich gar nichts gehabt, versteht ihr? Kaum Sprache, so. Aber ein Zeichen, ihr habt uns nicht vergessen. Ja, ihr habt unser Leid gesehen. Und das ist Hoffnung, dass wir das weitergeben, versteht ihr? Kann sehr bescheiden sein, die Sprache, es klappt nichts, ne? Aber der Kontakt der Augen, der Kontakt der Herzen, Hoffnung weitergeben. Und auch in Corona-Zeiten bleibe ich voller Hoffnung. Die Welt wird nicht untergehen, Gott geht seinen Weg. Und wir Gottes Kinder sind in guter Hand. Ich habe mich auch nicht aus dieser Gesellschaft abgemeldet, im Gegenteil. Ich möchte mehr investieren in Menschen, mehr in Beziehungen, weil ich voller Hoffnung bin, ja, für Menschen. Ich denke an meine Kinder, meine Enkel sollen gut leben. Versteht ihr, was soll dieses miese Petrige, mein Enkelchen ist knapp ein Jahr alt, es wird noch 80 Jahre leben oder wie auch immer ich will, es wird ein gutes Leben führen. Ich bin voller Hoffnung. Was lege ich denn da rein in ein Kind? Es wird blühen, es wird aufwachsen, ja. Der Herr kann heute wiederkommen. Kann noch 200 Jahre dauern. Das ist nicht gängige Theologie, ich weiß. Aber ich sage es trotzdem. Es kann noch 200 Jahre dauern.